Die Radio Wissen. Update.
Jeder, der sich auf diese Art und Weise mit dem Judentum anlegt, legt sich mit dem deutschen Rechtsstaat an. Gesagt hat das Justizminister Heiko Maas und er kritisiert damit die judenfeindlichen Parolen bei Demonstrationen gegen die israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen. Heute gab es in mehreren deutschen Städten Proteste für und gegen Israel, unter anderem in Berlin, Stuttgart und Essen. Die Polizei hatte angekündigt, bei antisemitischen Äußerungen hart durchzugreifen. Im Nahen Osten selbst diskutieren Israel und die radikal-islamische Hamas über eine Waffenruhe. Herzlich willkommen zum Update. Ich bin Ablo Afakama.
Update.
Weltweit protestieren Menschen heute gegen Israel, vor allem in arabischen Ländern, denn heute ist der sogenannte Al-Quds-Tag, ein Solidaritätstag mit den Palästinensern, mit dem Israel das Existenzrecht abgesprochen wird. Ausgerufen hat den Tag der Iran 1979. Dort haben heute hunderttausende Menschen demonstriert. In Deutschland waren es hunderte. Doch auch hier bestimmt der Nahostkonflikt zunehmend auch die Innenpolitik. In Berlin wurden die Demonstranten streng von der Polizei beobachtet, wie ein Polizeisprecher in TV sagte, wegen Erfahrungen bei früheren Demos.
In der letzten Woche sind bei vielen Demonstrationen Palästinenser sehr emotional gewesen. Bei einer sind auch antisemitische Hassparolen gerufen worden. Die haben wir jetzt per Auflage untersagt.
Die Organisatoren heute in Berlin haben sich davon distanziert.
Heute, aufgrund der Ereignisse, sind Fernsehsender von der ganzen Welt hier. Sie wollen sehen, wie ihr arabische Parolen ruft. Aber wir sind hier in Deutschland. Wir rufen ausschließlich deutsche Parolen.
Etwa 1500 Polizisten waren vor Ort, um Verstöße zu ahnden. Im Einsatz waren auch arabische Übersetzer, um volksverhetzende Parolen auf Plakaten aufspüren zu können. Über die Veranstalter hatte die Polizei klargemacht, dass sie es nicht dulden wird, wenn symbolisch Puppen oder Fahnen verbrannt werden. Teilnehmer sagten, dass sie wegen der zivilen Opfer im Gazastreifen demonstrieren.
Wegen die Menschen, wie die so einfach sterben ohne Grund. Ich finde es schade.
Und dass endlich Ruhe ist und dass sie damit endlich aufhören, einfach unschuldige Menschen zu töten und die Kinder, die leiden auch darunter und das alles und dass endlich damit Schluss jetzt ist.
Im Vorfeld der Demos heute quer durch Deutschland hatte sich vor allem die Bild positioniert. Mit einer großen Kampagne, Stimme erheben, nie wieder Judenhass. Auf Seite 1 gab es heute Morgen Fotos und Statements vieler Politiker und Prominenter. Bundespräsident Joachim Gauck ließ beispielsweise erklären, dass er alle Menschen auffordert, ihre Stimme zu erheben, wenn es neuen Antisemitismus gibt, der sich auf den Straßen brüstet. Bisher ist über Polizeieinsätze wegen antisemitischer Hetze bei der Demonstration in Berlin gegen Israel nichts bekannt. Ein paar Meter weiter fand eine Gegendemo statt, pro Israel, auch mit einigen hundert Teilnehmern.
Wir sind natürlich hier, um gegen den islamistischen Kampftag irgendwie ein Zeichen zu setzen, um uns hier hinzustellen und gegen den antisemitischen Aufmarsch zu demonstrieren.
Man hat in den letzten Wochen enorm viele antisemitische Aufmärsche überall in Europa gehabt und die Gegenmobilisierung ist fast ausgeblieben und das ist ein Zustand, der auf Dauer nicht haltbar ist.
Der Zentralrat der Muslime stellt angesichts der Gewalt im Nahen Osten und der vielen zivilen Opfer die Frage, wie viel Kritik an Israel erlaubt ist. Generalsekretärin Nurhan Soykan warnt im Deutschlandradio davor, die Proteste pauschal zu verurteilen.
Wir haben uns auch immer davon distanziert, Juden allgemein anzugreifen und zu beleidigen. Aber es muss auch möglich sein, die israelische Politik genauso wie die Politik anderer Länder kritisieren zu dürfen.
Im Nahen Osten selbst ist die Gewalt heute weitergegangen. Die Palästinenser haben jetzt wegen der vielen Toten Klage gegen Israel vor dem Internationalen Strafgerichtshof eingereicht. Die Zahl der Opfer ist im Gazastreifen auf 820 gestiegen. Auf israelischer Seite liegt die Zahl der Toten bei 36. Die USA bemühen sich weiter um eine Waffenruhe zwischen beiden Seiten.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auch im Netz wurde heute über die Demos für und gegen Israel diskutiert. Nutzer Lukas auf Twitter dazu: Demonstriert nicht gegen Israel, sondern gegen die Hamas. Die nutzen seit Dekaden das palästinensische Volk als Schutzschild. Und der User Freddy2805 ruft auf: Alle, die Nazi-Aufmärsche blockieren, sollten heute auch gegen den islamistischen und antisemitischen Al-Quds-Tag demonstrieren. Matti Merker twittert in Richtung Linkspartei: Die Linke sollte Antisemitismus bekämpfen und endlich massiv Mitglieder ausschließen. Jörg Buchholz schreibt dagegen bei Facebook: Israel handelt so wie die Faschisten früher. Es wird ja nur zurückgeschossen. Man muss sich ja verteidigen. Kennt man auch aus unserer Geschichte gut. Und wenn man das alles beim Namen nennt, ist man ein böser Antisemit und muss wegen seiner Meinung in Deutschland verfolgt werden und mundtot gemacht werden. Nino Sager regt sich darüber auf, dass im Internet wegen der Demos gegen Muslime gehetzt wird. Ist Hass und Volkshetze gegen Moslems erlaubt in Deutschland? Jedenfalls habe ich mich nie von Moslems in Deutschland bedroht gefühlt. Und bitte Landesenteignung der Palästinenser nicht mit der Religion und Hamas in Zusammenhang bringen. Und der Nutzer Dudu Kurt wehrt sich. Ja, immer schön mit Antisemitismus ankommen. Ich wurde nach 1945 geboren und den Mund lasse ich mir bestimmt nicht verbieten. Seit Tagen wird versucht, die Pro-Palästinenser als Antisemiten abzustempeln.
Was sonst noch wichtig war?
Die USA erheben in der Ukraine-Krise schwere Vorwürfe gegen Russland. Es soll Hinweise geben, dass Russland die ukrainische Armee über die Grenze beschossen hat. Die Europäische Union will wegen des russischen Verhaltens Wirtschaftssanktionen verhängen. Die konkreten Pläne sollen bis Montag ausgearbeitet werden. Wegen der Kämpfe flüchten immer mehr Ukrainer. Laut UNO sind 230.000 Menschen zu Flüchtlingen geworden. Die Gewalt in der Ukraine erschwert auch die Arbeiten am Absturzort von Flug MH17. Ermittler haben heute vor Ort weitere Leichen und einen Teil des Flugzeugrumpfs entdeckt. Nach dem Absturz einer algerischen Passagiermaschine über Mali haben Bergungskräfte die Blackbox entdeckt. Nach Einschätzung der französischen Regierung hat keiner der 116 Menschen an Bord den Absturz überlebt. Unter den Passagieren waren auch 4 Deutsche. Frankreichs Präsident Hollande drückte seine Anteilnahme aus.
Ich denke an die Familien, die trauern. Ich versichere ihnen mein Mitgefühl und das der ganzen Nation.
Die Maschine war gestern auf dem Weg von Burkina Faso nach Algerien. Als Ursache für das Unglück über Mali wird schlechtes Wetter vermutet. Viele junge Erwachsene, die vergleichsweise spät mit der Berufsausbildung anfangen, brechen die Lehre wieder ab. Das schreibt die Süddeutsche Zeitung und beruft sich dabei auf eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Demnach schafft es mehr als ein Drittel der sogenannten Spätstarter nicht bis zum Abschluss. Damit hat sich laut Agentur für Arbeit die Abbrecherquote unter den 25- bis 35-Jährigen deutlich erhöht. In Australien ist die Welt-AIDS-Konferenz zu Ende gegangen. Die letzte Woche waren 13.000 Delegierte aus rund 200 Ländern in Melbourne. In einer gemeinsamen Erklärung forderten die Teilnehmer ein Ende von Diskriminierung und Gewalt gegen HIV-Infizierte. Der Präsident der AIDS-Gesellschaft, Chris Beyerer, sagte, dass im Kampf gegen HIV schon viel erreicht wurde.
Es ist ein außergewöhnlicher Fortschritt, dass wir jetzt über 12 Millionen Menschen in HIV-Behandlung haben. Trotzdem gibt es natürlich noch große Anstrengungen, die wir unternehmen müssen.
Auf der AIDS-Konferenz wurde das Ziel erklärt, die Epidemie bis 2030 zu beenden. Bis 2020, also in 6 Jahren, sollen 90% der Infizierten behandelt und 90% aller Infizierten getestet sein. Der Deutsche Fußballbund hat dem Stadtstaat Bremen das EM-Qualifikationsspiel gegen Gibraltar entzogen. Hintergrund ist ein Streit um Kosten für Polizeieinsätze während Turnieren. Die rot-grüne Landesregierung hatte am Dienstag beschlossen, dass DFB und Vereine an den Kosten für Polizeieinsätze bei Risikospielen beteiligt werden sollen.
Was noch wichtig wird.
Mit einem bundesweiten Aktionstag protestiert das Bündnis Stop Watching Us morgen gegen die Überwachung durch den US-Geheimdienst NSA. Demonstrationen sind unter anderem in Berlin, Köln, München und Leipzig geplant. Auch in der Nähe von mutmaßlichen US-Spionageeinrichtungen sind Aktionen, in Bad Aibling beispielsweise, wo eine Abhöreinrichtung vermutet wird. Stop Watching Us fordert, dass die Bundesregierung den NSA-Skandal aufklärt und juristisch aufarbeitet und die Grundrechte der Menschen in Deutschland vor dem Zugriff durch in- und ausländische Geheimdienste schützt. Spaniens größte Oppositionspartei will morgen und Sonntag den Machtwechsel offiziell machen. Bei den Sozialisten soll der Wirtschaftsexperte Pedro Sánchez neuer Vorsitzender werden. Der bisherige Parteichef Alfredo Pérez Rubalcaba war Ende Mai nach der Schlappe bei der Europawahl zurückgetreten. In Ulm starten morgen die deutschen Leichtathletikmeisterschaften. Zum ersten Mal ist dabei ein Sportler mit Behinderung dabei. Paralympicsieger Markus Rehm tritt im Weitsprung an. Markus Rehm hofft, dass er seine 7,95 Meter von den Paralympics verbessert. Für die Qualifikation für die Leichtathletik-Europameisterschaft sind 8,05 Meter nötig.
Und sonst in der Welt?
Der US-Bundesstaat Arizona hat die Vollstreckung der Todesstrafe fürs Erste ausgesetzt. Vorgestern war in dem Bundesstaat ein Doppelmörder hingerichtet worden. Bei dem 55-Jährigen hatte die Giftspritze nicht direkt gewirkt. Laut seinem Anwalt hatte der Mann insgesamt 2 Stunden lang mit dem Tod gerungen. Der Leiter der Strafvollzugsbehörde erklärte dagegen, es gäbe keine Beweise, dass die Exekution qualvoll gewesen sei. Nach dem Vorfall hatte die Europäische Union von den USA verlangt, alle Hinrichtungen zu stoppen. Die USA haben derzeit Probleme mit der Beschaffung von Giftinjektionen. Die europäischen Zulieferer weigern sich mittlerweile, ein spezielles Betäubungsmittel zu liefern. Deshalb weichen einige US-Staaten auf Mittel aus, die zum Teil weder erprobt noch zugelassen sind. Der russische Oppositionelle Sergei Udalzow ist aus Protest gegen seine Verurteilung in den Hungerstreik getreten. Ein Moskauer Gericht hatte den Kreml-Gegner gestern zu 4,5 Jahren Lagerhaft verurteilt. Auch ein weiterer Mitangeklagter erhielt 4,5 Jahre Haft. Die Begründung? Udalzow und er hätten zu den Massenprotesten gegen Russlands Präsident Wladimir Putin im Mai 2012 angestiftet. Die Verteidigung hat das Verfahren als Schauprozess kritisiert und will in Berufung gehen. Udalzow soll in eine Isolationszelle unter die Aufsicht von Ärzten gebracht worden sein. Er stand bereits seit 2013 unter Hausarrest. Am 6. Mai 2012 waren bei einer Großdemonstration gegen Putin rund 400 Menschen festgenommen worden. Es war der Tag vor Putins Einführung in seine dritte Amtszeit. China öffnet seinen streng regulierten Finanzsektor, zumindest ein bisschen. Das Land will 3 private Banken zulassen. Sie dürfen erstmal aber nur in einer Versuchsphase arbeiten, in der sie streng von der Regulierungsbehörde für Banken überwacht werden. Ab wann die neuen Institute ihre Arbeit aufnehmen, ist noch nicht klar. Die Finanzbranche in China wird von einigen großen Staatsbanken dominiert. Ausländische Banken können nur sehr begrenzt in dem Land operieren. Ende letzten Jahres hatte die chinesische Führung aber ein umfassendes Reformpaket angekündigt.
Wissensnachrichten.
Wenn man schlecht geschlafen hat, dann sieht man das an den Augenringen, aber wenn man etwas Schlechtes gegessen hat, dann merkt man das eigentlich nur selbst. Es gibt aber auch Biologen, die sich dafür interessieren, wie sich Schlaf, Lebenswandel und Ernährung auf die Verdauung auswirken, genauer gesagt auf die Bakterien im Darm. Lena Bayer-Einke aus den Wissensnachrichten hat sich eine Studie zu Bakterien im Darm angeguckt, klingt erstmal nicht so appetitlich.
Ja, wir verbinden mit Bakterien ja irgendwie immer direkt irgendwas Negatives oder Ekliges, aber viele Bakterien, die wir so in uns haben, die haben ja auch eine Funktion. Insgesamt haben wir bis zu 2 Kilo Bakterien in uns, mehr als wir überhaupt Zellen haben. In unserem Darm, da sind auch Billionen von Bakterien. Viele davon sind gute Bakterien, die bei der Verdauung helfen oder auch Krankheiten abwehren. Aber welche Faktoren jetzt genau bestimmen, von welchen Bakterien überhaupt wie viele in unserem Darm sind und wodurch das beeinflusst wird, darüber weiß man eben bisher noch nicht so viel. Deswegen haben sich die Forscher beschäftigt.
Wie genau haben die das gemacht?
Die haben 2 Versuchspersonen gefunden, die bereit waren, ein Jahr lang super viele Daten über ihr Leben über so eine Smartphone-App zu sammeln. Also was sie wann gegessen haben, wie viel sie sich bewegt haben, wie viel sie geschlafen haben, wie sie so drauf waren und auch, wann sie so zur Toilette gegangen sind. Und die mussten dann jeden Tag Stuhl- und Speichelproben abgeben, die dann analysiert wurden.
Und kann man das theoretisch alles aus einer Stuhlprobe rauslesen? Also was ich gegessen habe, wie ich geschlafen habe und so weiter?
Ja und nein. Also die Forscher schreiben, dass sich die Zusammensetzung einerseits ständig ändert, andererseits aber im Mittel stabil bleibt. Wenn du zum Beispiel viele Ballaststoffe gegessen hast, dann gibt es laut der Studie 3 bestimmte Bakterienarten, die dann temporär gehäuft in deinem Darm vorkommen. Aber Schlaf, Stimmung und Bewegung haben eher wenig Einfluss auf die Darmbakterien. Bei den 2 Versuchspersonen, da war eigentlich nur einmal eine Lebensmittelvergiftung und ein anderes Mal eine Reise in ein anderes Land mit dann anderer Ernährung. Gründe dafür, dass sich die Bakterienzusammensetzung im Darm etwas länger verändert hat.
Um Reisen in andere Länder ging es heute auch in einer anderen Wissensmeldung, beziehungsweise genauer gesagt auch ums Arbeiten in anderen Ländern. Internationale Wissenschaftler kommen nämlich offenbar nicht so gerne nach Deutschland. Lena, was sind da die Hintergründe?
Das Niedersächsische Institut für Wirtschaftsforschung, das schreibt in einer Untersuchung, dass die Zuwanderung von Forschern nach Deutschland in den letzten Jahren zwar zugenommen hat. 2010 waren es demnach immerhin 135.000 Menschen und damit rund 5% aller Forscher in Deutschland. Aber in den USA ist der Anteil ausländischer Forscher mit 10% etwa doppelt so hoch. Und in nichtwissenschaftlichen Berufen liegt der Anteil von internationalen Arbeitnehmern in Deutschland auch bei 10%. Die deutschen Unis haben da also Nachholbedarf.
Noch zu einem anderen Thema. Japanische Forscher haben sich mit dem brasilianischen Fußballstar Neymar beschäftigt. Warum das?
Die haben Anfang des Jahres bei Neymar und bei anderen Fußballern die Hirnaktivität gemessen, während sie ihre Füße wie beim Dribbeln bewegt haben. Ergebnis: Neymars Gehirn muss sich beim Dribbeln gar nicht mehr anstrengen. Bei ihm wird nur ein sehr kleiner Teil der neuralen Ressourcen beansprucht, die in den Hirnregionen liegen, die für Fußbewegungen zuständig sind. Die Hirnaktivität liegt bei etwa 10% von der, die bei Amateurspielern gemessen wurde. Neymars Gehirn hat dadurch die Kapazität frei, um verschiedene komplexe Bewegungen gleichzeitig zu verarbeiten. Möglich ist das aus Sicht der Hirnforscher durch eine Mischung aus genetischen Faktoren und jahrelangem Training.
Neues war das aus der Welt des Wissens. Danke, Lena Bayer-Einke.
Wetter.
Heute Abend müssen wir überall mit Schauern und Gewittern rechnen. Dazu bleibt es relativ warm bei Höchsttemperaturen von 21 bis 25 Grad. Das Wochenende wird weiter durchwachsen. Morgen erst noch trocken, aber ab dem Nachmittag regnet und gewittert es wieder. Höchsttemperaturen dann zwischen 25 und 30 Grad. Am Sonntag so ähnlich. Sonne und Regen wechseln sich ab. Und es kann an manchen Orten auch wieder Gewitter geben.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.